Was war in den letzten Stunden nicht alles passiert? Sein Jünger Judas verriet ihn durch einen Kuss im Garten Gethsemane. Die Soldaten wollten ihn mitnehmen. Petrus schlug einem mit einem Schwert ein Ohr ab. Jesus heilte ihn. Dann stand er vor dem Hohen Rat der Juden, wo er angeklagt und geschlagen wurde. Einer seiner engsten Mitstreiter, Petrus, tat dreimal so, als würde er ihn nicht kennen. Dann ging es zum römischen Statthalter Pilatus, der das Todesurteil aussprach und einen Schwerstkriminellen namens Barabbas freiließ, weil das Volk es so wollte. Die Soldaten verspotteten ihn, ließen ihn sein eigenes Kreuz tragen, woran sie ihn dann schlugen und aufrichteten. Und dann hing er dort zwischen zwei Verbrechern, Jesus, der Sohn Gottes. Ich möchte den Predigttext für heute lesen aus dem Lukas-Evangelium, die letzten Worte von Jesus. Lukas 23, die Verse 44 bis 46. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Mitten am Tag wurde es Nacht. Eigentlich strahlte die Sonne, aber dann hörte die Sonne auf zu strahlen, als Jesus dort am Kreuz hing. Übernatürlich wurde es dunkel. Alles verblasste. Alle Farben, die man sonst so sah, hatten auf einmal Grautöne. Und es war klar, die Finsternis ist da um Jesus herum, weil Jesus sterben würde und dort am Kreuz hing. Sein Körper war zerschunden und dem Ende preisgegeben. Und Jesus erlebte hier am Kreuz seine tiefste Dunkelheit. Wenn man so sein ganzes Leben betrachtet, mit allem, was er vorher getan hatte, auch mit allen Schwierigkeiten. Seine tiefste Dunkelheit, seine tiefste Finsternis erlebt er jetzt hier dort am Kreuz. Menschlich gesehen war er ganz unten angekommen. Tiefer ging es nicht mehr. Als er einige Zeit vorher in diesem Garten Gethsemane betete und die nahe Zukunft vor Augen hatte, er wusste, dass er sterben würde, da war es auch Nacht um ihn. Und er wusste, was auf ihn zukommt und er hatte Angst. Und er war umgeben von dieser Finsternis. Und hier am Kreuz wieder diese Finsternis. Es ist nichts Neues. Ein Tag hat 24 Stunden. Und ein Großteil des Tages ist wirklich Tag. Und im Sommer ist es heller. Und dann dauert der Tag länger und diese Nacht, diese Finsterniszeit, die ist dann kürzer. Kann man dann berechnen, wie viele Stunden es Tag ist, wie viele Stunden es Nacht ist. Und trotzdem ist uns allen bewusst, zu diesem 24-Stunden-Tag gehören diese Tagzeiten, die hellen Zeiten und auch diese Nachtzeiten, die dunklen Zeiten. Jesus hatte hier ganz am Ende seines Lebens eine ganz dunkle Zeit. Und er war sehr herausgefordert natürlich, voller Angst und voller Verzweiflung, ganz menschlich dem auch ausgesetzt. In welcher Phase befindest du dich heute Morgen, Karfreitag 2017, mit deinem Leben? Bist du in einer Tagphase, wo du sagst, es ist alles gut, es ist alles hell, die Farben strahlen deutlich, ich bin gut im Leben angekommen, habe keine großen Herausforderungen? Oder bist du in einer Nachtphase, wo du sagst, es ist dunkel geworden, es bedrückt mich etwas, da ist eine Schwere in meinem Leben, die man vielleicht gar nicht greifen kann oder doch sehr wohl greifen kann, etwas, was dich belastet, eine Nachtphase. Und diese Phasen, Tag- und Nachtphasen, die wechseln ab im Leben. Mal so, mal so, mal so. wie auch Tag und Nacht sich abwechseln. Ich glaube, dass es wichtig ist, wahrzunehmen, wenn man in so einer Nachtphase sich befindet. Wenn man draufschaut auf sein Leben und sagt, ja, diese Phase, die ist wirklich ein bisschen dunkel. Und wenn man nicht so tut, als ob man in einer Tagphase sich befindet und diese Nachtphase verleugnet und sagt, na, eigentlich bin ich ja im Tag. Sondern dass man hinschaut und dass man sagt, ja, ich habe diese Herausforderung, da sind diese Probleme, da sind auch vielleicht die Ängste und dass man sagt, aber ich will da durchgehen mit Gottes Kraft. Vielleicht können wir von Jesus lernen, wie er in seiner tiefsten Nacht mit dieser Situation umging. Das Erste, das wir hier von Jesus lernen können, ist, dass er in seiner dunkelsten Stunde im Gespräch mit seinem Vater im Himmel blieb, mit Gott. Er hat ihn angesprochen, er hat ihn gesucht. Im Garten Gethsemane hat er ihn gesucht, ganz bewusst, und alles hingelegt, alles ausgeschüttet, sein ganzes Herz ausgebreitet, auch seine Ängste mitgeteilt. Und auch hier am Kreuz lesen wir seine letzten Worte. Er macht Gott zu seinem Ansprechpartner. Gott zieht sich nicht raus aus diesen Nachtphasen unseres Lebens, sondern er ist gegenwärtig in diesen Nachtphasen. Man fühlt ihn vielleicht nicht, man spürt ihn nicht, und ich glaube, Jesus hat ihn auch nicht gefühlt, nicht gespürt, und trotzdem hat er ihn angesprochen und hat sein Vertrauen auf ihn gesetzt, mitten in dieser Dunkelheit. Als Jesus seine letzten Worte hier spricht, da ruft er laut aus, letztendlich ein Zitat aus einem Psalm, aus Psalm 31, Vers 6. Und dort steht, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Und drumherum noch ganz viel anderes. Aber in deine Hand befehle ich meinen Geist. Und wenn man jetzt betrachtet, wie es im Lukas-Evangelium steht, dann fällt was auf. Jesus fügt was hinzu in diesen Ausspruch, in dieses Zitat, nämlich dieses kleine Wort Vater. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus, er weiß, dass er der Sohn ist und er weiß, dass er einen Vater im Himmel hat und er spricht seinen Vater an inmitten seiner Nacht. Die Beziehung zu seinem Vater war seine Lebens- und seine Kraftquelle. Die ganzen 32, 33 Jahre, die er gelebt hat. Und besonders in den herausfordernden Zeiten hatte er aus dieser Beziehung zu seinem Vater gelebt. Die Juden, die kannten auch dieses Bild des Vaters für Gott, dass Gott der Vater des Volkes Israel ist, die Kinder Israel, und da ist der Vater. Das war ihnen ein Begriff, das kannten sie. Aber sie kannten es nicht, dass eine einzelne Person Gott als seinen persönlichen Vater anspricht. Und Jesus, er kam auf diese Erde und er hatte diese Vater-Sohn-Beziehung zu Gott. Er war der Sohn Gottes und er hat Gott mit Vater angesprochen, mit Abba, mit Papa. Und das war etwas ganz Neues, es war was Revolutionäres, dass eine einzelne Person zu Gott spricht als sein Vater. Jesus war der Erste, der Gott in dieser persönlichen Art und Weise so ansprach. Und diese persönliche Ebene, die ging auch nicht in der Nacht verloren. Dort am Kreuz, sondern er spricht Gott immer noch mit Vater an. Ich weiß nicht, ob du dich so an Situationen erinnern kannst, wenn du kleine Kinder hast und du bist der Vater jetzt oder die Mutter und die Kinder, die tollen so herum und da sind jetzt nicht nur deine Kinder dabei, sondern da sind auch Nachbarskinder dabei. Freunde, die vielleicht eingeladen sind und man spielt irgendwie zusammen und du als Elternteil, als Vater, als Mutter kümmerst dich auch um die anderen Kinder und machst vielleicht auch Spaß mit denen und da entsteht irgendwie was in dieser ganzen Beziehung. Und dann ist es manchmal so, dass dann so eine eifersüchtige Reaktion der eigenen Kinder kommt, wo die Kinder dann merken, hey, der Papa, der spielt ja nicht nur mit uns und investiert nicht nur Zeit und Liebe in uns, sondern der hat in der Situation denselben Umgang auch mit den fremden Kindern. Und dann kann es manchmal kommen, dass dann die Kinder sagen, aber du bist doch mein Papa. Kennt ihr das? So? Also, wo die Kinder festhalten wollen an ihrem Papa und ihn schützen wollen, diese Beziehung schützen wollen und als exklusiv leben wollen, und ihren Papa nicht teilen wollen. Irgendwie auch verständlich, ja? Sie haben Angst, dass ihr Papa von den anderen Kindern in Anspruch genommen und geklaut wird, belagert wird. Und dass die volle Aufmerksamkeit des Papas nicht mehr auf ihn ist. Sie sind verunsichert in ihrer eigenen Papa-Kind-Beziehung. Jesus war ganz anders. Er lebte seine Sohn-Vater-Beziehung eigentlich nur als Vorbild für uns. Und er wollte von Anfang an, dass andere Menschen in diese Vater-Kind-Beziehung hineinkommen, die er mit seinem Vater gelebt hat. Das war von vornherein der Plan. Er wollte, dass andere Menschen Gott als ihren Vater erkennen. In ihm, das Wesen Gottes in ihm erkennen, aber dann auch sehen, wie lebt denn Jesus mit Gott und wie ist da die Verbindung, und dass sie auch diese Verbindung zu Gott, dem Vater, haben können, als persönlichen Vater. Jesus war nicht eifersüchtig, er war nicht exklusiv unterwegs und wollte diese Beziehung zu seinem Vater schützen, sondern er wollte, dass andere Menschen Gott als Vater entdecken. Und dann lehrt er dieses Gebet, ihr erinnert euch vielleicht an die Bergpredigtreihe, unser Vater, wo er Menschen hineinnimmt in diese Gottesbeziehung des Vaters. Das ganze Leben von Jesus war eine Einladung, Gott, den Vater, kennenzulernen, ihn in Jesus zu entdecken. Und durch seinen Tod am Kreuz, da wo dieser Vorhang zerriss im Tempel, wird deutlich, alle Menschen können Zugang bekommen zu diesem Gott, der Vater für alle sein möchte. Es ist nicht mehr nur exklusiv der Sohn Gottes, sondern es ist offen für alle, die an Jesus glauben. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus, er verschenkt quasi seine einzigartige Beziehung, die er mit Gott hat, verschenkt er an alle, die glauben, an alle, die sagen, ja, das will ich auch. Er lädt uns ein, in dieselbe Beziehung zu kommen, die er mit seinem Vater gepflegt hat. Jesus hat keine Angst vor neuen Geschwistern. Er hat keine Angst, dass die Aufmerksamkeit weggeht von ihm auf andere, sondern er ist offen und dankbar und er freut sich über jeden Bruder und über jede Schwester, die er bekommt in der Familie Gottes. Jesus möchte die Familie Gottes erweitert sehen und dafür ist er gestorben. Dafür hat er gelebt. Im 1. Johannesbrief Kapitel 3 Vers 1 lesen wir: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Und wir sind es tatsächlich. Und in dieser dunkelsten Stunde, Karfreitag, hat Jesus das vollbracht, dass andere Menschen Anteil haben können an dieser Vater-Kind-Beziehung, dass wir mit hinzugenommen werden und Gott als Vater ansprechen können, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Wenn du in einer dunklen Phase bist deines Lebens, dann sei dir sicher, dass Gott dein Vater ist und mach ihn zu deinem Ansprechpartner und halte ihm alles hin, was dein Leben ausmacht. Halte nicht zurück, der Vater ist da und der Vater, er kümmert sich und er versorgt und er tröstet und er umgibt. Beim Vater erfahren wir Geborgenheit für unser Leben. Ich möchte an dieser Stelle noch etwas tiefer graben und einen kurzen Schwenk ins Alte Testament machen und auf einen Bibelvers schauen, wo Gott nochmal als Vater in besonderer Art und Weise dargestellt wird. Psalm 68, die Verse 6 bis 7. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück, Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Normalerweise war es so damals, dass man in Familien, in Großfamilien, in Sippen, in Stämmen organisiert war. Und das Oberhaupt von dieser Sippe, von dieser Familie, das war zuständig für die Versorgung der ganzen Sippschaft. Also wenn ich eingebunden war in eine Familie und wenn da das Oberhaupt war, dann war klar, okay, ich werde irgendwie versorgt. Da ist jemand, der sich kümmert. Da ist irgendjemand über mir, der Acht gibt auf mich und der investiert in mein Leben. Und man war abgedeckt. Damals hatte man nicht diese Versicherungssysteme wie heute mit Rentenversicherung und Krankenversicherung, sondern man hatte dieses Versorgungssystem Großfamilie. Und da, wo es funktioniert hat, da hat es gut funktioniert. Schwierig wurde es da, wenn dieses Oberhaupt oder diese Familie weggefallen ist, warum auch immer. Wenn da Leute waren, die ganz alleine da standen. Wenn irgendwie der Mann gestorben war, wenn der Vater, die Eltern gestorben waren, wenn sich irgendein Mensch gefunden hat und er war alleine ohne Sippschaft, ohne Oberhaupt. Und da war man dann dem Schicksal ausgeliefert. Und die Versorgung, die war unklar und man wusste gar nicht, wie man klarkommt und wie man über den Tag kommt und wie es weitergeht. Und in dieser Situation kommt jetzt Gott hinein und hier steht, dass er ein Vater dieser besonders einsamen Menschen wird, dass er sagt, ich bin der Vater von denen, die sonst keinen haben. Ich bin ein Vater für die, die sonst einsam sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Hier ergreift Gott jetzt diese Position für diese Einsamen. Er tritt auf den Plan und sagt, ich bin euer Vater. Was einschließt, ich kümmere mich, ich habe euch im Blick, ich gehe nicht vorbei, ich habe euch im Fokus, ich liebe euch, ich investiere mich in euch. Ich will Vater sein für diejenigen. Ich glaube, es gibt immer noch viele von diesen einsamen Menschen. Das System hat sich irgendwie geändert, unsere Gesellschaft hat sich geändert und trotzdem, glaube ich, gibt es viele, die sagen, eigentlich bin ich alleine. Ich habe vielleicht Familie, da sind vielleicht Eltern, aber ich habe keinen Kontakt oder die kümmern sich nicht um mich. Oder jetzt mit der ganzen Flüchtlingssituation, wo Leute ihr Land verlassen, hierhin kommen alleine, die noch nicht mal wissen, wie es ihren Eltern geht oder die Eltern irgendwo in anderen Ländern stecken geblieben sind und wo man gar nicht weiß, ja, wie geht's denen? Und man ist alleine. Und in dieser Situation möchte ich dir zusprechen, wenn du das so empfindest, dass du allein und einsam in deinem Leben bist, dann sei dir sicher, erstens, Gott ist dein Vater. Gott ist dein Vater. Und er ist da und er kümmert sich und du bist kein Waisenkind, du musst nicht im Heim sein, im geistlichen Heim, sondern Gott ist der Vater und er ruft dich an seinen Tisch. Und er kümmert sich und er investiert in dich, in dein Leben. Und er ist voller Liebe, 100% Liebe, nicht geteilte Aufmerksamkeit, nicht geteilte Liebe, nicht bruchstückhaft, sondern volle Liebe, die er investiert in dein Leben. Er ist dein Vater. Und der zweite Punkt, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine in solchen Situationen, sondern es sind Brüder und Schwestern in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Gemeinde, die mit dir gemeinsam unterwegs sind und die dir ein Stück weit diese Familie ersetzen können und wollen. Du bist nicht alleine. Du hast einen Vater und du hast Geschwister. Ich möchte weitergehen zu unserem Predigtext zurückkehren und die letzten Worte von Jesus am Kreuz noch einmal näher betrachten. Dort sagt Jesus, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus hätte die Macht und die Möglichkeit gehabt, dort am Kreuz, in dieser Situation, in seiner persönlichen, emotionalen Dunkelheit und Finsternis, er hätte Millionen von Engeln herbeirufen können, die ihn sofort aus der Situation befreit hätten. Er war der Sohn Gottes, er hat die Autorität gehabt, die Leute haben ihm gesagt, ruf doch Hilfe, du kannst das doch machen. Er hätte diesen Weg anders einschlagen können. Und die Engel, die wären bereit gewesen, die wären in Alarmbereitschaft sicherlich schon versetzt worden, die waren drauf und dran, zu helfen und dem Sohn Gottes zu Hilfe zu kommen und ihn aus dieser Situation zu befreien. Jesus hätte diesen Tod am Kreuz nicht sterben müssen, weil er ja ohne Sünde war. Und der Tod ist für diejenigen, die Sünde auf sich geladen haben. Und er war ohne Sünde, deswegen hätte er nicht diesen Weg gehen müssen. Der Tod hatte kein Recht an ihm. Jesus, er hätte ganz egoistisch oder ich sag mal ganz menschlich sagen können, ich wähle das Leben für mich. Er hätte die Sache schnellstens beenden können und man hätte ihm noch nicht mal einen Vorwurf machen können, wenn er so entschieden hätte. Doch stattdessen entschied sich Jesus freiwillig, dort am Kreuz zu sein und dort am Kreuz zu bleiben und dort am Kreuz zu sterben, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen, weil er wusste, wenn er diesen Weg geht, den er nicht hätte gehen müssen, dann bringt das viel Frucht. Menschen kommen in diese Vater-Kind-Beziehung hinein, die er schon gelebt hat. Deswegen ist er diesen Weg gegangen. Freiwillig entschied er, dass er alles aufgegeben hat, dass er sein Leben mit dem, was sein Leben noch gekennzeichnet und ausgemacht hat, dass er sein Leben in Gottes Hände übergibt und dass er seinem Vater im Himmel ganz vertraut, dass er ihm vertraut, dass Gott weiß, was er macht und dass er seinem Vater im Himmel vertraut, dass wenn er das Leben hingibt und aufgibt und in den Tod geht, dass danach auch die Auferstehung kommt, Ostern. Was für ein Vertrauen an diesem Punkt in seinen Vater, in diese Beziehung, dass Gott letztendlich etwas Gutes daraus macht. Selbst wenn alle Gefühle und alle menschlichen Regungen total da entgegengestellt sind, war er bereit, sein Leben hinzugeben und seinem Vater zu vertrauen. Wir haben letzte Woche am Sonntag die Predigt gehört von Stefan als Abschluss von der Bergpredigtreihe, wo er von diesen zwei Wegen gesprochen hat. Da ist dieser breite Weg und da ist der schmale Weg. Und wir können uns entscheiden, auf welchem Weg wir gehen wollen. Und Jesus, er hatte auch diese Wahlmöglichkeit. Welchen Weg kann ich gehen, soll ich gehen? Da ist der breite Weg, das wäre der Weg des persönlichen Lebens gewesen, einfach am Leben zu bleiben. Und dieses Angebot stand im Raum. Und die Möglichkeit, die stand auch im Raum, den breiten Weg zu gehen oder aber einen ganz engen und ganz schmalen Weg zu nehmen. Den Weg ans Kreuz und den Weg in den Tod und sein eigenes Leben, seine eigenen Ambitionen, seine eigenen menschlichen Vorstellungen aufzugeben und hinzulegen und Gott abzugeben, sagen, ich vertraue dir, den schmalen Weg zu nehmen. Und Jesus, er ist diesen schmalen Weg gegangen. Er ist am Kreuz geblieben, er ist gestorben, er ist seinem Vater gegenüber gehorsam gewesen. Und dieser schmale Weg, der war so viel schwerer, als der breite Weg es gewesen wäre. Schon ganz am Anfang seines Lebens, als diese Versuchungsgeschichte da war und der Teufel in sein Leben trat in dieser Wüste, hat der Teufel ihm angeboten, den weiten Weg zu wählen. Und Ruhm und Ehre und Anerkennung bei Menschen zu bekommen. Und Jesus hat sich entschieden, den schmalen Weg zu gehen. Und am Ende seines Lebens zog er es durch und war immer noch treu und ging diesen Weg. Wo stehst du in deinem Leben vor der Frage, was soll ich in Gottes Hände legen? Welchen Weg soll ich gehen? Soll ich den weiten Weg nehmen oder soll ich einen engen Weg nehmen? Das ist ja nicht nur einmal so, wenn wir uns fragen, gebe ich mein Leben in Gottes Hand? Entscheide ich mich für ihn, ja oder nein? Und dann ist es einmal geklärt. Sondern diese Herausforderungen, diese Fragen kommen ja immer und immer wieder in unser Leben. Welchen Weg soll ich gehen? Ist es der Weg, dass ich meinen eigenen Weg gehe? Dass ich mich selbst irgendwie suche und verwirkliche? Dass ich meinen eigenen Träumen und Wünschen nachgehe? Oder ist es dieser enge Weg, dass ich sage, nein, ich gebe alles, was ich habe und alles, was ich bin, gebe ich in die Hand des Vaters. Und er darf machen und tun, was er will. Und ich vertraue ihm. Und kämpfe nicht für meine eigenen Rechte und kämpfe nicht für meine eigenen Wege, sondern ich vertraue meinem Gott, meinem Vater im Himmel. Was möchtest du heute in Gottes Hände legen? Deine Zukunft, deine Lebensplanung, deine Sehnsucht, deine Zeit, dein Alter, deine Einsamkeit, deine Krankheit, deine Ängste, vielleicht deine Sünde, dein ganzes Leben.